Amen, danke Herr, dass du uns alle berufen hast, Könige und Priester zu sein. Amen. Wir sind hier, um noch mehr von dir, dieses wunderbaren Dienst, diesen Dienst zu lernen, Herr. Amen, mit dir eins zu sein, dem großen, hohen Priester. Herr, benutze die ganze Gemeinschaft an diesem Wochenende, um uns zuzurüsten. Amen. Herr, du kommst bald. Wir tun die Werke der Finsternis von uns und legen die Waffen des Lichtes an. Amen. Unsere Errettung ist jetzt näher, als da wir gläubig wurden. Amen. Amen. Lobe den Herrn. Dank dem Herrn für alle Heiligen. So gut, in der Gemeinschaft der Heiligen zu sein, oder? Also heute Morgen gibt es keinen besseren Ort. Ich habe kein Interesse, irgendwo anders zu sein, als in dem Land der Lebendigen. Ha? Amen. Es ist sehr einfach, hier lebendig zu sein, oder? Öffnest deinen Mund, schon fließt der Geist in dich hinein. Ne? So einfach ist das. Das sollten wir alle heute Morgen genießen. Unser Herz und unser Mund für den Herrn öffnen, dass wir alle gefüllt werden. Ja? Oh, das Bild ist weg. Okay. Guck hier, es sind lauter brennende Lampen. Ja? Nicht nur eine oder zwei, sondern 7 Lampen, die brennen. Amen. Jede Lampe ist wie ein Heiliger. Gefüllt oder ein Gefäß, das gefüllt werden möchte mit dem goldenen Öl. Amen. Halleluja. Und dann angezündet vom hohen Priester. Lobe den Herrn und dann scheinen. Herr Jesus Christus, das ist sehr wichtig. Diese Zeit, wo der Herr jetzt kommt, ist eine Zeit der Finsternis, definitiv. Ja. Der hat gesagt, der Herr kommt um Mitternacht. Um Mitternacht, da siehst du gar nichts mehr. Das Einzige, was Licht gibt, ist eine Lampe, ja. Und wir sind in so einer Zeit. Es ist alles verdreht inzwischen. Ja? Nichts mehr, was mal gerade war, ist noch gerade. Ja? Alles ist krumm geworden. Das Verdorbenste ist das Normale und das Normale ist das Verschrienste von allem. Es ist ein verrücktes Zeitalter. Es ist ein Finsternis. Zeitalter der Finsternis. Ja? Die Menschen sind so weit weg von Gott. Viele glauben nicht mal mehr, dass es Gott gibt. Kannst du dir das vorstellen? Leben in der Schöpfung, werden jeden Tag von ihm ernährt und glauben nicht, dass es ihn gibt. Also sowas Verrücktes. Ja. Es ist so eine Finsternis. Und es ist auch wirklich ein Kampf. Also, weiß nicht, wie ist eure Erwartung, je näher der Herr kommt? Was denkt ihr? Wie wird es sein? Bis der Herr bald kommt. Lange dauert es ja nicht mehr. Was denkt ihr? Noch, rechnet ihr noch mit vielen Jahren? Oder vielleicht eher in Monaten? Ja, die Zeit ist da. Also, wir müssen schon Augen haben zu sehen. Ja? Die Zeit ist da. Es bleibt uns allen nicht mehr viel Zeit. Wir haben alle gleich viel Zeit. Egal wie jung du bist, egal wie alt du bist, wir haben jetzt alle gleich viel Zeit. Und zwar wenig. Wirklich wenig. Es ist nicht mehr viel Zeit da. Alles, was in der Welt passiert, das sind Ereignisse. Vor ein paar Jahren hätte dir keiner geglaubt, dass das geschehen wird. Alles, was mit dem Iran geschehen wird. Meinst du, sie haben das erwartet? Die dachten, jetzt kommt ihre Zeit, ja? Und was kam? Die Erfüllung vom Wort Gottes. Das war die Zeit dafür. Ja. Und die Menschen denken, es sind halt irgendwelche Nationen, die in Auseinandersetzung sind. Nein, es ist Gottes Hand in alledem. Dass diese Dinge geschehen, die in diesen Tagen geschehen, ist die Wirkung Gottes. Es ist nicht ein Menschenwerk. Ja, das muss man wirklich erkennen. Sonst liest du nur die Nachrichten wie die anderen. Ja? Aber wir sollen sehen, es ist Gottes Hand, die jetzt am Wirken ist. Wie kann es sein, dass ein Mann so benutzt werden kann von Gott, dort Frieden zu machen? Ja? Diese ganze Region. Der Nahe Osten ist für eines bekannt, für Konflikt, oder? Wenn du an den Nahen Osten denkst, was kommt allen Menschen, die sich ein bisschen damit auskennen, in den Kopf? Krieg, Gewalt und Elend, oder? Was anderes kann man gar nicht verbinden mit dieser Region. Und wohin geht jetzt diese Region in diesen Tagen? In eine Zeit von Friede und Sicherheit. Es ist wirklich die feindlichste Nation im ganzen Nahen Osten ist jetzt wirklich an den Boden angekommen. Das waren diejenigen, die noch durch alles, was sie nicht nur in ihrem Land, sondern vor allem außerhalb von ihrem Land bezahlt und organisiert haben, alles in Angst und Schrecken dort versetzt haben. Ja? Und auf einmal siehst du, wie diese Nation auf diese Weise, wie es geschehen ist, da wirklich runterkommt. Und das muss uns schon erinnern an das, was in 1. Thessalonicher steht und uns aufwecken. 1. Thessalonicher 5 sagt, ihr selbst, zuerst Vers 2, ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Es ist Nacht. Wie ein Dieb in der Nacht. Das heißt, die Leute erwarten es alle nicht. Das ist wirklich so. Und nicht nur die Ungläubigen, die sowieso nicht, aber auch die Gläubigen. Viele erwarten es nicht. Warum? Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit. Amen. Das ist das Wort, was jetzt im Nahen Osten Schlagwort ist. Friede und Sicherheit. Das ist das große Wort. Und jetzt sehen alle die Chance dafür, ja? Dieser Hauptaggressor, nenne ich ihn mal, ist so geschwächt, dass sie alle jetzt so einen Ausblick vor ihren Augen haben. Friede und Sicherheit. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten. Ja? Aber was sagt der Herr? Wenn Sie sagen, und das bezieht sich vor allem auf den Nahen Osten, ja? In Gottes Wort geht es nicht primär um alle Nationen der Welt in den politischen Dingen, sondern es geht primär um die Nation Israel und um das, was da herum ist. Daniel 2 beschreibt nicht alle Nationen der Welt, sondern es geht um das, was dort geschieht im Nahen Osten. Darum geht's in Daniel 2. So, wenn es solche politischen Dinge geht, müssen wir besonders auf diese Region schauen. Und was sagt das Wort hier? Wenn Sie sagen, besonders dort, Friede und Sicherheit. Was dann? Dann kommt ein plötzliches Verderben über sie. Das kommt jetzt. Wie die Geburtswehen über die Schwangere. Und sie werden nicht entfliehen. Amen. Herr Jesus, wir müssen sehen, viele sagen, ja, du weißt ja nicht, wann der Herr kommt. Der Herr, was hat er gesagt? Er hat gesagt, ihr wisst gar nichts, wann ich komme. Hat es der Herr gesagt? Johannes hat der Herr gesagt, denn ihr könnt gar nichts wissen von dem, wann ich komme. Den Vers gibt's nicht. Der Herr hat nur gesagt, ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. So, wenn es eine Schwangerschaft gibt, weißt du gar nichts, wann das Kind kommt. Keine Ahnung. Ja, im Januar, Anfang Januar wussten wir ganz genau, dass unser Kind bald kommt. Du kannst nicht sagen, du weißt gar nicht, ob es kommt. Kann in 3 Jahren sein. Du weißt es nicht. Das ist Unsinn. Aber eines weißt du nicht, den Tag und die Stunde. Das weißt du nicht. Selbst heutzutage, die rechnen und wieder korrigiert und wieder gerechnet, am Ende weiß niemand den Tag und die Stunde. Aber das heißt nicht, dass du gar nichts weißt. Und wir müssen wirklich sehen, die Zeit, in der wir jetzt leben, wir sind definitiv im 9. Monat sozusagen. Ja. Wir sind am Ende dieser Zeit angekommen. Wir sollten nicht mehr irgendeine Hoffnung noch auf diese Welt setzen und in diese Welt verstricken. Das muss man sehr teuer bezahlen, wenn man sich jetzt in die Welt verstrickt. Sehr teuer. Willst du das Tier sehen? Willst du diese ganzen Armeen von Dämonen sehen? Willst du dieses ganze Gericht und Tod und Feuer sehen? Und willst du dann noch 1000 Jahre in der Finsternis verbringen? Also lohnt es sich, in der Welt sich zu verstricken? Es ist wirklich eine Zeit, in der sollten wir alles lassen und den Herrn gewinnen. Es lohnt sich wirklich, das andere nicht mehr. Es hat sich noch nie gelohnt, aber jetzt ist es am schlimmsten, wenn du es tust. Jetzt ist es wirklich am schlimmsten. O Herr, deshalb sagt er in Vers 4, ihr aber Brüder seid nicht in Finsternis. Amen. O Herr, man muss wirklich zum Herrn kommen. Sag dem Herrn, Herr, zeig mir, wie nahe du bist. Herr, öffne mir die Augen. Öffne mir die Augen, wie nahe bist du jetzt. Das hilft nichts, nur es zu hören. Der Herr muss es uns selber zeigen. Dann weckt es uns wirklich auf. Amen. Dass der Tag euch wie ein Dieb ergreifen sollte. Amen. O Herr. Das ist dann nicht der Herr. In Vers 2 ist es, der Herr kommt wie ein Dieb in der Nacht. In Vers 4, dann ergreift dich das Gericht wie ein Dieb. Bist du einfach erwischt. O Herr, das ist nicht gut. Herr Jesus Christus, wir sollen wirklich wach sein. Amen. Und nicht schlafen wie die übrigen. Herr Jesus Christus. Und darum, diesem Wochenende ist die Gemeinschaft eigentlich sehr einfach. Es gibt nur ein Anliegen. Der goldene Räucheraltar. Das ist das Anliegen. Der goldene Räucheraltar. Und ich bin mir sicher, jeder, der am goldenen Räucheraltar dient, ist einer, der wacht. Was hat der Herr gesagt in den Evangelien immer wieder? Wachet und betet. Amen. Wachet und betet. Das heißt, wie kannst du wach sein? Du brauchst das Gebet. Und zwar nicht nur allgemein ein Gebet, sondern ein Gebet für Gottes Plan und Vorsatz. Solch ein Gebet, das hält uns wach. Amen. Herr Jesus Christus, dann werden wir auch nicht verstrickt in dieses Zeitalter. Amen. Herr Jesus, doch wecke uns alle auf, Herr. Amen. Stärke uns alle zu wachen und zu beten. Amen. O Herr, damit dein Reich kommt. Halleluja. O Herr Jesus. Amen. Doch Herr, das ist so ein Kampf. Es ist nicht nur ein Kampf zu beten, es ist ein Kampf eigentlich schon ums Gebet an sich. Ja? Wir denken oft, ja, wir kämpfen im Gebet. Aber in der Erfahrung ist sogar oft, dass man kämpfen muss, überhaupt zum Gebet zu kommen. Ja, allein schon am Dienstagabend mal so gesagt, zu kommen, ist auch schon ein Kampf. Ja? Ja, manchmal bist du auf einmal ganz müde oder du hast so viel zu tun. Oder zu Hause bricht kurz vor 8 auf einmal alles Mögliche los. Ja? Warum? Weil es nicht nur ein Kampf ist im Gebet, sondern es ist auch ein Kampf ums Gebet. Und das muss man wirklich sehen. Ja? Sonst sind wir so schnell entmutigt und denken, ach, es klappt nicht, ich lasse es sein. Nein, es ist wirklich ein Kampf ums Gebet. Und deshalb ist es so gut, auch dafür zu beten. Herr, mach uns alle frei fürs Gebet. Amen. Unsere Herzen, unsere Gedanken, unser Geist, dass er frei ist zu beten. Ja? Kraft hat, einzustehen für deinen Vorsatz. Ist es leicht zu kämpfen? Ja? Weiß nicht, von uns macht, glaube ich, keiner Kampfsport, oder? Aber man hat es mal gesehen, ne? Wenn es so einen Kampf gibt. Eine Runde dauert eine Stunde, ja? Eine Runde in so einem Kampf ist nur 2-3 Minuten, ne? Ich hab einen Kollegen, der hat auch sowas trainiert. Und der hat mir gesagt, wenn du nicht 2 Stunden durchtrainieren kannst, also nur trainieren, 2 Stunden lang, Seilspringen, Kniebeugen, Liegestützen und so weiter, dann hältst du nicht mal die ersten 4 Runden a 3 Minuten durch. Wow. Du brauchst so viel Training, um im echten Kampf ein paar Minuten durchzustehen. Das ist schon erstaunlich, ja? Was denkt ihr, brauchen wir im geistlichen Kampf Kraft oder ist es ganz einfach? Das ist unsere Erfahrung. Wenn es um das Gebet geht für Gottes Vorsatz, Philipp, brauchst du Kraft oder geht's immer so leicht? Wir brauchen wirklich Kraft für den geistlichen Kampf. Ja? Manchmal sind wir uns dessen nicht so bewusst. Und man lebt irgendwie und dann geht's zum Gebet und dann auf einmal geht's nicht so richtig. Dann fehlen einem die Worte, dann fehlt einem die Klarheit und man ist nicht so wirklich mittendrin und hat keine Treffer. Woran liegt das? Das liegt daran, dass der geistliche Kampf, das Gebet, braucht Kraft. Es ist nicht etwas, wo wir ohne wirklich gut genährt zu sein, wachsen können. Deshalb, wenn das Bild nochmal angeworfen werden kann, weiß ich, Thomas, hast du nochmal kurz das Bild? Es ist so wunderbar, dass in diesem Heiligtum steht nicht nur der goldene Räucheraltar für sich alleine. Das ist wunderbar. Das ist nicht das Einzige, was hier steht, sondern wenn ihr schaut, links und rechts steht alles, was wir brauchen, um am goldenen Räucheraltar zu dienen. Wir brauchen wirklich eine Versorgung, um den geistlichen Kampf zu kämpfen. Wir brauchen das alle. Amen. Wir brauchen nicht nur Licht und Leben, damit wir innerlich befreit und froh sind und dann irgendwas anderes tun können. Nein, wir brauchen Licht, den Geist vom Herrn und Brot des Lebens durch das Wort, damit wir dann am goldenen Räucheraltar im Geiste kämpfen können. Dafür brauchen wir Licht und Leben. Herr Jesus Christus. Ich glaube, in keiner Versammlung sieht man so sehr, wie viel Licht und Leben wir haben, wie in der Gebetsversammlung. Oder wenn du zu Hause beten möchtest und auf deine Knie gehst für Gottes Vorsatz, da sieht man sehr viel, wie viel Licht und Leben hat man gerade. Und das soll uns nicht entmutigen, sondern uns vielmehr zeigen, Herr, rüste uns zu, dass wir solche werden, die wirklich gefüllt und gestärkt sind, um zu beten, alle Zeit. Paulus hat ja gesagt, betet alle Zeit. Habt ihr euch nicht auch schon gefragt, wie ist das möglich? Oder? Schon mal gefragt, betet unablässig. Der Bibelvers hat mir immer irgendwie, man genießt ihn, aber er macht dann auch Schwierigkeiten. Weil die eigene Erfahrung ist oft so begrenzt. Da steht aber, betet unablässig. Wie kann Paulus das sagen? In Epheser 6 sagt er das auch. Er sagt in Vers 18, durch alles Gebet und Bitten, nehmt das Schwert des Geistes, kämpft. Durch alles Gebet und Bitten, indem er alle Zeit im Geist betet. Amen. So ist es einfach. Noel, ist es einfach, alle Zeit im Geist zu beten. Woran liegt es, dass es für uns oft so schwer ist, alle Zeit im Geist zu beten? Ist es hier nur ein schöner Vers von Paulus und Paulus hat uns alle, es ist nicht machbar. Nein, bestimmt nicht. Sondern Paulus war ein Bruder, der lebte im heiligen Ort. Ja? Das Bild kann man ruhig dran lassen, man muss nicht an und weg machen, einfach dran lassen. Ihr seht ja hier, ich bin mir nicht sicher, ob wahrscheinlich sind die Brote schon richtige Dimensionen, wenn Sultan das gemacht hat. Der rechnet es dann aus. Das sind wirklich große Brote. Ja? Jedes von diesen Broten wiegt mehrere Kilos. Ja? Also, da liegen 10 Kilo oder was wiegt so ein Brot. Ja? Also dieser Tisch muss schon stabil sein. Ja? Der trägt einige Kilo von Brot. Das ist wie eine ganze Bäckerei, was da auf dem Tisch liegt eigentlich. Ja? Wenn ihr zum Bäcker geht, da ist das ganze Regal voll Brot, aber die sind noch klein. die hier sind viel größer. Und der Herr ruft uns nicht nur auf zu beten, sondern er ruft uns in den heiligen Ort, damit wir dort auch lernen und ständig dort zu ernähren. Es ist nur möglich, dass wir alle Zeit im Geist beten, wenn wir auch alle Zeit von diesem Brot essen. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, für jemanden unablässig im Geist zu beten, wenn er nicht gleichzeitig, ja, wenn er nicht auch dieses Brot die ganze Zeit isst. Dieses Brot ist nicht beschränkt, die Versorgung, es sind 12 Brote. Das heißt, du kannst wirklich so viel essen, wie du kannst. Das ist all you can eat. Ja? Wirklich. Alles, was du brauchst. Ja? Wenn du jung bist und viel Sport machst, ich bin mir sicher, da, deine Jungs essen ordentlich, oder? Adam, geht's so? Geht so. Aber hier, wenn Thomas kommt, da brauchst du Essen auf dem Tisch. Ja, und wenn wir wirklich im geistlichen Kampf stehen, wir brauchen viel vom Brot des Lebens. Du kannst nicht nur eine Morgenwache machen und dann den ganzen Tag, alle Zeit im Geist beten. Das reicht nicht aus. Es reicht wirklich nicht. Und es gibt eine sehr eindrückliche Geschichte dazu. In 1. Samuel 14. Das Volk Israel war im Kampf. Sie waren im Kampf mit den Philistern. Und der Herr hat sie gerettet, weil Jonathan und sein Waffenträger waren mutig und eins mit dem Herrn. Und der Herr hat ihnen einen wunderbaren Sieg gegeben. Und das steht in 1. Samuel 14, Vers 23. Da heißt es, so rettete der Herr an jenem Tag Israel und der Kampf wogte bis Bet-Aven hinüber. So, waren immer noch, jetzt waren alle im Kampf. Und dann heißt es, Vers 24, die Männer Israels aber waren sehr angestrengt an jenem Tag. Das stell dir vor, das ist den ganzen Tag gekämpft mit Schwert und Pfeil und Bogen. Ja. Und Saul beschwor das Volk und sprach, verflucht sei der Mann, der Speise isst, bis zum Abend, bis ich mich an meinen Feinden gerächt habe. Was für eine Dummheit. Da nahm niemand im Volk eine Speise zu sich. Niemand. Und dann? Das ganze Land aber kam gerade in die Zeit der Honigernte. Wow. Und Honig befand sich auf dem freien Feld. Wow. Gott hatte die Fülle vorbereitet. Er hatte die Fülle vorbereitet. Aber niemand im Volk nahm Speise zu sich. Wie ist es bei uns? Hat der Herr uns nicht allen das Wort gegeben? Fehlt jemand von uns hier eine Bibel? Ich habe eine zu verschenken. Ich habe auch noch mehr zu verschenken. Wir haben alle wahrscheinlich 5 Bibeln oder mehr zu Hause. Wir haben einen ganzen Schrank voll manchmal. So, der Herr hat wirklich das ganze Land vollgemacht mit Speise. Wir haben so viel wunderbare Speise. Und was tun wir? Und hier steht, ja, niemand im Volk nahm eine Speise zu sich. Und dann, Vers 26, als nun das Volk zu den Honigwaben kam, siehe, da floss der Honig. Da floss der Honig. Aber niemand nahm davon etwas mit der Hand zu seinem Mund. Denn das Volk fürchtete sich vor dem Schwur. Was für eine furchtbare Lüge. Ja? Wir dürfen uns wirklich durch nichts abhalten lassen, zum Wort des Herrn zu kommen. Das Wort des Herrn ist nicht geschrieben, um uns zu verdammen. Es ist geschrieben, um uns Leben zu geben. Amen. Herr Jesus, in dieser Woche, nachdem wir so viel Gemeinschaft über die Schaubrote hatten, habe ich dem Herrn gesagt, okay, heute von morgens bis zum Abends, ich ernähre mich nur von deinem Wort. Jede Pause, die ich habe, jede Gelegenheit, die es gibt, ich nehme einfach dein Wort. Ich habe extra eine kleine Bibel dafür gekauft, damit ich immer, wohin ich hingehe, habe ich das Wort bei mir. Und diese Tage waren so wunderbar. So ein Unterschied. Ja? Dann ist wirklich ganz andere Kraft in unserem Geist. Amen. Und dann heißt es, Jonathan aber hat es nicht gehört, als sein Vater das Volk beschwor. Und er streckte die Spitze seines Stabes aus, den er in seiner Hand hatte, und tauchte ihn in eine Honigwabe und nahm eine Handvoll in den Mund. Da wurden seine Augen munter. Amen. Halleluja. Oh Herr, ist es so schwierig, Leben zu bekommen im Wort? Ja? Johannes, ist es so schwierig? Es ist nicht schwierig. Guck mal, wir haben vorhin nur diese paar Verse gegessen. War die nicht gestärkt? Ein paar Minuten. Wow, wir haben schon den Stab hineingetaucht. Amen. Und eine Handvoll in den Mund genommen. Und die Augen wurden munter. Und dann heißt, aber einer aus dem Volk ergriff das Wort und sprach, dein Vater hat das Volk feierlich beschworen, verflucht sei der Mann, der heute Speise isst, meine Güte. Das Volk aber war ermattet. So was fehlt uns, wenn wir geistlich ermattet sind. Es ist nicht so kompliziert. Wir müssen nicht tagelang nach der Lösung suchen. Wir müssen nur eins machen, den Stab in den Honig tauchen. Amen. Deinen Glauben, der Stab steht auch für den Glauben. Ja. Wenn wir zum Wort kommen, wir lesen es nicht, um zu analysieren. Wir lesen es nicht, um irgendwas auszulegen. Wir lesen es, um unseren Glauben einzusetzen. Amen. Heute Morgen, als wir das Wort zusammen gegessen haben, oh Herr, du musst deinen Stab nehmen. Du musst deinen Glauben benutzen und hineintauchen in diese Honigwabe. Und dann zum Mund nehmen, auch den Mund zu öffnen. Ja, wir sind so viele. Es gibt hier keine Einschränkungen, den Mund zu öffnen. Ja? Bei uns dürfen auch die Schwestern beten. Es gibt so viele, die verbieten den Schwestern, den Mund zu öffnen in der Versammlung. Gell? So ein Unsinn. Dann braucht man auch keine Kopfbedeckung mehr, ja? wenn du nicht mehr den Mund aufmachen darfst. Oh Herr, doch, lass uns alle den Mund öffnen. Amen. Dieser Vers ist so einfach. Er nahm seinen Stab in der Hand, tauchte ihn in die Honigwabe und nahm eine Handvoll in den Mund. Amen. Da wurden seine Augen munter. Und dann sagt der Jonathan, Vers 29, mein Vater hat das Land ins Unglück gebracht. Oh Herr, ja, wenn wir an der Speise mangeln, am geistlichen Kampf mangeln, dann kommt viel Unglück. Dann hast du keine Freude mehr am Herrn, keine Freude mehr am Reich Gottes. Dann bringt der Feind dein Leben und deine ganze Umgebung durcheinander. Glaub mir, wir sind in einem Kampf. Wenn wir nicht mit dem Herrn genährt diesen geistlichen Kampf kämpfen, dann wird unser ganzes Leben durcheinander gehen. Weil wir sind so wichtig für Gottes Plan. Wir sind alle Könige und Priester. Oh Herr, aber lasst uns dieses reiches Wort, diese Ernte vom Herrn genießen. Denn der Jonathan ermutigt uns und sagt, seht doch, wie munter meine Augen geworden sind, weil ich ein wenig von diesem Honig zu mir genommen habe. Amen. Ach, wenn das Volk heute ungehindert von der Beute seiner Feinde gegessen hätte, die es gefunden hat, wäre dann die Niederlage der Philister nicht noch größer geworden. Amen. Also mir ist in den letzten Tagen eines klar geworden. Das Maß dessen, wie wir uns vom Herrn und seinem lebendigen Wort ernähren, bestimmt so sehr auch das Maß dessen, wie wir den geistlichen Kampf gewinnen, genießen und reichlich erfahren. Ja? Das hängt direkt zusammen. Ja, wir nehmen wirklich aus der Fülle, er sagt hier heute ungehindert, Amen. Ja, dass wir wirklich reichlich uns nähern. Wenn du heute Morgen den Eindruck hast, du bist ganz ermattet, oder vielleicht heute nicht, aber vielleicht am Montag, mir ging es letzte Woche ein paar Mal so, dann komm zum Herrn, komm zum Wort, tauch ein und dann wird die Niederlage der Feinde groß. Amen. Es ist dieses ganze Bild hier, wenn sich das an diesem Wochenende in unser Herz einprägt, dann kann der Herr mit uns hoffentlich ganz neu vorangehen. Amen. Wir müssen nicht durch unsere eigene Kraft irgendetwas tun. Unsere Kraft reicht wirklich nicht aus. Sie reicht nicht weit. Ja? Egal, ob Mann oder Frau, jung oder alt, wenn es um den geistlichen Kampf geht, unsere Kräfte tragen uns nicht weit. Aber lob den Herrn, es gibt ja eine reiche Speise. Amen. Lob den Herrn. Und dann wird die Niederlage der Philister noch größer. Amen. Und dann eine Gefahr, die auch in der Geschichte vorkommt, wenn uns diese Speise vom Herrn, wenn jetzt die fehlt, dann heißt es, was passierte dann in Vers 32? Das Volk fiel über die Beute her, sie nahmen Schafe, Rinder, schlachten sie auf der Erde und das Volk aß das Fleisch mit dem Blut. Wenn wir innerlich so matt und geschwächt sind, dann am Ende kommt das Fleisch. Ja, das ist wirklich so. Dann kommt dieses Fleisch und dann kommt die Lust der Welt. Und dann isst man davon und versündigt sich an dem Herrn. Und das hängt alles von dieser Speise ab. Und deshalb, es gibt hier kein Buffet wie in irgendeinem Hotel, ja? Sondern in Gottes Speiseplan gibt es für uns Priester eine ganz einfache Speise, Schaubrote. Es gibt keine große Schwierigkeit auszuwählen, weil es gibt nur eine Speise. Diese wunderbaren Schaubrote, der Herr selbst, ja. Und wenn wir uns davon nähren, wir werden ganz neue Erfahrungen machen mit dem geistlichen Kampf. Wirklich. Es ist so eine Freude, dann im geistlichen Kampf zu stehen. Dann betest du und dann redest du Gottes Wort und dann wirkt der Herr und schenkt dir schon die nächste Aufgabe. Es geht nonstop. Aber es geht nur ständig weiter, wenn wir reichlich von diesen 12 Broten essen. Ohne diese 12 Brote geht es nicht. Ja. Und in dem Psalm 141 geht es auch um das Räucherwerk. Und da stehen zwei Verse, die ich auch noch kurz ansprechen will. Vers 2 sagt im Psalm 141, lass mein Gebet vor dir als Räucherwerk aufsteigen. Amen. Ein Wohlgeruch, ja. Nicht nur ein Flehen und ein Jammern, sondern ein Gebet des Glaubens, ein Gebet im Sieg des Herrn. Ja. Das Aufheben meiner Hände als ein Abendopfer, Psalm 141, Vers 2. Wie kannst du am Abend immer noch Kraft haben, den geistlichen Kampf zu kämpfen? 12 Brote. Ich kann euch nur ermutigen, probiert es mal aus. Ja. Der Tag bei den Juden hat 12 Stunden und da sind 12 Brote. Kannst du jede Stunde den Herrn essen. Nur ein bisschen reicht schon. So viel kann man auch nicht auf einmal essen. Aber dann gehst du gestärkt voran. Und diese Speise ist aber sehr, ich sag mal, exklusiv. Ja? Weil es gibt hier eine Warnung in Vers 4. Lass mein Herz sich nicht zum Bösen neigen. Gottlose Taten zu vollbringen mit den Übeltätern. Lass mich nicht von ihren Leckerbissen essen. Und das ist wirklich eine große Gefahr. Der Feind weiß um die Kraft von diesem Heiligtum. Er weiß, dieser goldene Räucheraltar, wenn Gottes Volk gestärkt ist, eins ist mit Gott, hat er verloren. Gibt es irgendeinen Kampf in der Bibel, den Gottes Volk verloren hat, als sie eins waren mit Gott? Egal wie viel sie waren, sogar 2 gegen eine Armee und sie haben gewonnen, weil Gott mit ihnen war. Sogar bei Josaphat in 2. Chronik 20 war niemand da und sie haben gewonnen, weil der Herr für sie gekämpft hat. Es liegt einzig und allein an dem Zustand des Volkes. Ja? Und der Feind weiß darum und deshalb bietet er uns alle Leckerbissen an. Und sind Leckerbissen groß, ja? wenn du Pralinen hast, sind Pralinen so groß wie ein Fußball. Pralinen sind alle nur so groß, ja. Aber es verdirbt dir den Appetit. Warum sagt man den Kindern keine Süßigkeiten vor dem Essen? Weil es verdirbt dir den Appetit. Und ich sage euch, wenn wir morgens vom Wort essen und eine Stunde später nehmen wir vom Leckerbissen der Welt und der muss nicht groß sein. Das können 5 Minuten sein, aber wir geben einer Lust nach. Ein Leckerbiss heißt nicht, dass du jetzt gar nicht mehr wissen darfst, was in dieser Welt passiert. Darum geht es nicht. aber es geht um diese Lust in uns. Wissenslust oder Neugierde oder irgendwelchen Lüste. Ja? Und dem geben wir nach. Sofort ist seine Kraft wie ausgelaufen. Es ist wie das wunderbare Schaubrot ist, wie annulliert. Und deshalb in dem Psalm über das Räucherwerk steht ein Gebet: Lass mich nicht von ihren Leckerbissen essen. Weil das macht so viel aus. Wenn wir uns wirklich absondern für diese Speise, unser Gebetsleben wird ein ganz anderes werden. Wir werden die Kraft im Herrn finden, den ganzen Tag. Es ist so wunderbar, von seiner Speise zu essen. Lass uns darum nicht von ihren Leckerbissen essen. Ja. Dieses Gebet, das hängt wirklich zusammen. Amen. Doch, lobt den Herrn. Und diese Speise, will ich noch kurz dazu sagen, ist eine heilige Speise. Ja, es ist nicht nur eine stärkende Speise, es ist auch eine heilige Speise. Denn es braucht für dieses Räucherwerk, dass unser Gebet voll ein Genuss ist für Gott. Nicht nur ein Flehen und ein Jammern und ein Klagen oder nur so ein herzloses Bitten, sondern wirklich von Herzen. Ein Gebet, was Gott berührt. Ist es auch wichtig, dass es, wie das Wort sagt, das Gebet eines Gerechten ist. Ja. Ich lese euch den Vers vor von Sprüche 15, Vers 29. Das ist ein wunderbarer Vers. Sprüche 15, 29. Aber der Herr ist fern von den Gottlosen, aber das Gebet der Gerechten erhört er. Amen. Das Gebet der Gerechten erhört er. Dieses Räucherwerk wird beschrieben als rein, heilig und gesalzen. Das heißt, diese Reinigung und Heiligung ist sehr wichtig für den Dienst am Räucheraltar. Und auch dafür haben wir die Schaubrote. Wie ist es mit den Gedanken bei euch? Wie geht es euren Gedanken? Die Gedanken sind schnell, oder? Und die Gedanken sind auch sehr schnell befleckt. Ja? Und was sollen wir machen? Gedanken abstellen. Das geht nicht. Selbst wenn du schläfst, kannst du deine Gedanken nicht abstellen. Aber wir können unseren Denksinn erneuern lassen durch das lebendige, wunderbare Wort des Herrn. Also meine Erfahrung ist wirklich, wenn wir dieses Wort in uns wohnen lassen, es reinigt uns, es heiligt uns. Wir können leben in Gerechtigkeit, in der Gerechtigkeit des Herrn, nicht unsere eigene. Und wofür ist das so wichtig? Denn das Gebet der Gerechten erhört der Herr. Amen. Es ist so wichtig, dieses Wort ständig in uns wohnen zu haben. Vor allem junge Leute. Eine Frage an die jungen Leute. Kennt ihr einen Vers? Oder ich stelle euch eine Frage, mal sehen, ob ihr die Antwort kennt. Wie wird ein junger Mann seinen Weg gerecht gehen, unsträflich? Darius, kennst du die Antwort dafür? Kennst du die Frage? War das meine Idee, die Frage, oder kommt die aus der Bibel vielleicht? Was denkst du? Aus der Bibel. Weißt du, woher? Oh ja, wo? Wow, sehr gut. Weißt du, wo steht? Nein? Egal, du wusstest, was da steht. Das ist viel wichtiger. Psalm 119. Wie wird ein junger Mann, lass mal alle jungen Leute das vorlesen, ne? Alle unter 18, stehen mal auf und lesen Psalm 119, Vers 9. Oder sagen wir mal alle unter 23 oder was? Das müsste reichen, oder? Das reicht. Also, alle unter 23. Steht mal auf und lest zusammen. Psalm 119, Vers 9. Amen.
Wie wird ein junger Mann seinen Wandel rein halten,
ja,
wenn er ihn bewahrt nach deinem Wort?
Amen. Lest noch einmal, das muss rein. Wird ein junger Mann seinen Weg reinhalten, wenn er ihn bewahrt nach deinem Wort. Amen. Halleluja. Lobe den Herrn für reine junge Leute. Amen. Das ist eine wichtige Armee. Und diese Armee muss rein und heilig sein. Und woher kommt diese Kraft? In dieser Welt heute, rein und heilig zu sein. Du kannst der willensstärkste Mensch sein, der je geboren wurde, und du wirst es nicht schaffen, aus dir selbst heraus. Paulus war so stark. Hat er es geschafft? Selbst zu seinen Zeiten hat er es nicht geschafft. Es geht nur durch den Herrn. Und es geht, wie sagt das Wort? Indem er sich bewahrt nach seinem Wort. Indem er sich hält an sein Wort. Wenn du deine Gedanken unter die Herrschaft des Herrn bringen willst, ist das Wort des Herrn. Amen. Und lass die Leckerbissen der Welt raus. Schmeiß sie alle raus. Nur so kommen unsere Gedanken, unsere Herzen unter die Herrschaft des Herrn. Und dann, wenn wir beten, ist es das Gebet eines Gerechten. Oh Herr, das ist wirklich sehr, sehr stark, so ein Gebet zu haben. Den einen Vers lese ich euch noch vor, von Psalm 66, Vers 18. Das ist auch ein wichtiges Wort. Psalm 66, Vers 18 sagt: Hätte ich Unrecht vorgehabt in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht erhört. Das heißt, wir können nicht verborgene Lüste, Sünde, fleischliche Dinge im Herzen behalten und erwarten, dass der Herr uns hört und wir am goldenen Räucheraltar dienen. Das geht nicht. Dann wird der Herr uns nicht erhören. Aber lob den Herrn, wir haben ein reines Wort, heiliges Wort. Diese Schaubrote, der Unterschied zum Manna ist, sie sind ungesäuert, sie sind gesalzen, sie sind rein und heilig. Und sie heiligen den, der sich wirklich, ich würde mal sagen, wirklich ausschließlich davon ernährt. Wir sollten lernen, unsere Diät im geistlichen Leben ganz umzustellen, damit wir Kraft haben für den Dienst am goldenen Räucheraltar. Doch, lobt den Herrn. Das ist so einfach eigentlich, aber eine Übung und sehr wirksam. Amen. Der Herr stärke uns alle, so wie Epheser 6 sagt. Im Übrigen seid gestärkt in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, damit wir alle kämpfen können am goldenen Räucheraltar. Amen. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr heute Nachmittag oder später mal 1. Samuel 21 lesen, wie David sich vom heiligen Brot ernährt hat. Und sobald er das Brot hatte, was war seine nächste Bitte? Hans-Jürgen, weißt du, was als nächstes gebeten hat? Ein Schwert. Er hatte heilige Brote vom Priester bekommen, er war auf der Flucht. Und das nächste, worum er gebeten hatte, war das Schwert von Goliath. So, lobt den Herrn. Lasst uns, so eine Reihenfolge zum Herrn kommen. Herr, gib mir heiliges Brot und dann gibt er uns auch ein wunderbares Schwert. Amen.
Danke, Herr, für diese Speise, die du uns gibst. Herr, danke, dass in deinem Haus Speise die Fülle ist. Herr, wir möchten uns von diesem Brot ernähren, um gestärkt zu sein, um für deinen Plan zu beten. Amen.
Kommen und von dir zu essen.
Amen.
Gestärkt sein, Herr. Ja, wirklich, wir wollen diesen Hunger nach dir haben und uns nicht, ja, unsere Augen wenden zum Leckerbissen der Welt.
Amen.
Sondern wirklich dich und deine Speise wertschätzen und nur
Amen.
Dich
haben. Amen.
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 Amen. Amen. Amen. Alle zu diesen Kämpfern.
Amen.
Solche heilige Priester. Amen. Die dir Räucherwerk bringen am goldenen Altar. Halleluja, stärke deine ganze Priesterschaft, sich zu nähren von dir. Amen. Oh Herr.
Amen. Danke, Herr Jesus. Amen.
Amen.
Danke, Herr. Ja, ich wollte es auch noch mal kurz ergänzen. Lob den Herrn. Was ist der beste Ort, wo man sein kann in diesem ganzen Universum? In diesem ganzen Universum, was ist der beste Ort, wo man sein kann? Fußballplatz? Fußballstadion? Basketball? Was ist der beste Ort, wo man sein kann? Von was sagt unser Herz? Wo ist der beste Ort? Ich hoffe, wir können alle von Herzen sagen, das hier ist der beste Ort, wo man sein kann, oder? Und vor allen Dingen, ich habe darüber nachgedacht damals, das war vielleicht ein bisschen traurig für den hohen Priester oder für die Priester, wenn sie dort geräuchert haben und direkt vor einem Vorhang standen. War vielleicht ein bisschen deprimierend. Du stehst da und du schaust nur auf so einen Vorhang drauf. Aber heute, das war so ein gutes Bild vorhin zu sehen, dieser Vorhang ist zerrissen. Das heißt, wenn wir heute räuchern, wenn wir vorwärts kommen, wo stehen wir? Wir stehen direkt vor dem Thron Gottes. Dahinter, da steht direkt die Bundeslade. Das ist der Thron der Gnade. Es ist dort, wo unser Gott regiert, wo er über dieses ganze Universum seine Herrschaft ausstreckt. Das ist dieser Ort und dieser Räucheraltar, er ist die Verbindung hinein zu dem, zu Gottes Thron. Das ist die Verbindung, das ist das verbindende Element. Viele wollen gerne in die Gegenwart Gottes kommen, aber was ist der Weg? Es ist wirklich, wir sehen diesen ganzen Weg hier in der Stiftshütte, er zeigt den Weg hinein, dieser, wie wir in die Gemeinschaft, in die wahre Gemeinschaft mit Gott kommen können. Ja, doch, lobt den Herrn. Und es gibt einen wunderbaren Vers, auch in 1. Könige 6, Vers 22, über den Altar. Den wollte ich gerne vorlesen. 1. König 6, Vers 22. Dort heißt es über Salomo, er überzog das ganze Haus mit Gold, das ganze Haus vollständig und dann auch den Altar, der zum Sprachort gehörte. Amen. Überzog er mit Gold. Das heißt, dieser Räucheraltar, er gehört zum Sprachort. Er gehört dazu. Er gehört zu dem Thron Gottes. Ja, wollen wir die Stimme Gottes hören? Amen. Amen. Wohin müssen wir kommen? Vorwärts kommen. Zum Sprachort, zum goldenen Räucheraltar. Ja. Und ich habe auch gemerkt, es braucht doch diesen Leuchter. Es braucht viel Licht. Ja, wir hatten jetzt gerade viel über den Schaubrottisch gehört, über die Speise, die wir brauchen. Aber es braucht auch diesen goldenen Leuchter. Amen. Es braucht wirklich Licht. Sonst tappen wir im Dunkeln. Ja, ich hatte... als ich anfing zu arbeiten, habe ich einige Christen kennengelernt bei mir bei der Arbeit. Und es war dann meistens so, man hat am Anfang ein Wort gehört und danach zusammen gebetet. Und das Wort eigentlich war echt immer gut und ich war echt erfrischt durch das Wort. Man könnte sagen, es waren schon gute Brote. Aber dann, als wir gebetet haben, ich habe manchmal gedacht, für was beten wir eigentlich? Also ich meine, es ist nicht schlecht, okay, der eine Kollege, sein Sohn hat sein Zeh verletzt, haben wir dafür gebetet und oder für die Firma, dass es erfolgreich ist und so weiter, für die Abteilungen, okay, kann man alles beten, aber ich habe irgendwie gedacht, wo ist das Licht vom Leuchter? Das Licht für Gottes Vorsatz. Wo ist das Anliegen für den Plan Gottes zu beten? Und der Herr hat mich nochmal erinnert an Matthäus Kapitel 6. Wir kennen die Stelle. Das ist das Kapitel, wo der Herr uns beibringt zu beten. Wie sollen wir beten? Wir kennen das in- und auswendig, aber der Herr hat es mir nochmal klar gezeigt. Er lehrt uns beten, ab Vers 9, betet ihr daher so, unser Vater in den Himmeln, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Amen. Und dann kommt auch das tägliche Brot. Aber an allererster Stelle steht immer Gottes Reich, Gottes Vorsatz, sein Wille hier auf der Erde. Und die ganzen Sorgen, die wir so haben können als Menschen, darüber spricht er auch. Und zwar fast der ganze Rest von dem Kapitel spricht er über die Sorgen, die man so haben kann als Mensch. Und was sagt er? Sorgt euch nicht. Er sagt, hey, der Vater weiß, was ihr braucht. Der Vater weiß, dass dein Zeh kaputt ist. Aber was für uns wichtig ist, also in dem Beispiel, dass ihm wichtig ist, dass wir uns für sein Reich hingeben. Dann heißt es sogar, dann wird er alles andere uns hinzugeben. Das heißt, wenn wir dort vorwärts kommen, wir können sicher sein, der Herr wird uns versorgen. Und manchmal Wie ich bete, ich merke schon, wie ist mein geistlicher Zustand. Ja, manchmal, ich habe schon manchmal diese Not, Herr, hilf mir bei der Arbeit. Ich möchte eine gute Arbeit machen. Das ist kein schlechtes Gebet, aber ich habe gemerkt, irgendwie fehlt mir dann manchmal die Vision. Manchmal, warum bete ich nicht häufiger, Herr, lass dein Reich kommen bei mir bei der Arbeit? Warum bete ich nicht so rum? Und ich wette dann, bin mir 100% sicher, dann wird mir der Herr auch helfen. Dann wird der Herr auch mit mir sein. Und ich habe einfach gemerkt, ich muss da meine Prioritäten ändern. Und der Herr kennt meine Not. Und ich brauche häufig Licht. Was ist die wahre Not? Ist die wahre Not jetzt zum Beispiel, dass ich meine Arbeit nicht so gut mache oder dass die Menschen um mich herum alle nicht gerettet sind? Da habe ich gemerkt, ja, ich brauche Licht von dem Herrn. Und deswegen war ich auch ermutigt. Ihr kennt die Gebete, die Paulus gesprochen hat, am Anfang seiner Briefe, die er geschrieben hat. Ja, beispielsweise Epheser, Kolosser, Philippa. Und wenn man diese Gebete liest, die Paulus gesprochen hat, sie fangen immer mit einer Sache an. Ich lese es ein Beispiel vor aus Epheser 1. Deshalb, ab Vers 15, nachdem ich von eurem Glauben gehört habe, dann Vers 16, lasse ich nicht ab, für euch zu danken und zu beten. Und dann in Vers 17, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe, ihn immer mehr zu erkennen und die Augen eures Herzens erleuchte, damit ihr erkennt, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Und ich habe gemerkt, ja, ich brauch dieses Licht. Ich brauche diesen Geist der Weisheit und der Offenbarung, der mir Offenbarung gibt darüber, was Gott tun will. Sonst, ich bete in Finsternis. Dann betet der eine Christ so, betet in die Richtung, der andere betet in die andere Richtung. Manchmal denkt man ja, als ich dort mit den Brüdern dort gebetet habe, sie haben halt gebetet, ja, dass gewisse Dinge auch in der Weltpolitik passieren und so. Aber ich habe gedacht, also ich habe den Eindruck, der Herr will was anderes machen in der Weltpolitik. Und ich habe gemerkt, wir brauchen wirklich Licht von dem Herrn. Es braucht Licht von oben. Und deswegen ist so gut dieses Gebet, was Paulus hier am Anfang in Epheser 1 gebetet hat. Ja. Den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Ja. Er hatte so ein Bewusstsein, wir brauchen nicht nur irgendein Licht, sondern dieses Licht, was uns unsere Herzen hell macht. Ja.
Amen.
Amen. Lobt den Herrn, ja. Es gehört zusammen. Diese Geräte, sie gehören alle zusammen dort.
Amen.
Amen. Und auch, wir hatten diese Woche Gemeinschaft im Bibelkreis. Es gibt zwei Stellen im Neuen Testament, die über Räucherwerk gehen. Zwei Stellen in der Bibel. Und die stehen beide in Offenbarung. In Offenbarung 5, Vers 8. Und das ist dort die Begebenheit, wo Jesus bei seiner Auffahrt vor den Thron Gottes gelangt. Ja. Es ist endlich dort ein Mensch, der auf den Thron Gottes gelangt. Ja, Gott hat darauf tausende Jahre gewartet, einen Menschen zu finden, der würdig ist, auf seinen Thron zu kommen und regieren zu können. Ja. Und was passiert dort in Vers 8? Und zwar geht es hier um das Lamm, Jesus Christus. Und hier heißt es, als er, also Christus, das Lamm, die Schriftrolle nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, welche die Gebete der Heiligen sind.
Amen.
Amen. Also diese Engelwesen, die dort vor dem Thron waren, sie hatten Schalen voll Räucherwerk. Und was ist das? Es sind die Gebete der Heiligen. Woher kommen die? Die müssen ja von irgendwoher kommen. Irgendwo müssen diese Schalen voll gemacht worden sein. Und das zeigt, dass es hat dort Heilige gegeben, die dafür gebetet haben, dass Christus anfängt zu regieren. Ja, sonst gäbe es keine vollen Räucherschalen zu dem Zeitpunkt. Das heißt, Es braucht, für Gottes Vorsatz braucht es Gebet. Damit Gottes Wille geschieht hier auf der Erde, es braucht Gebet. Ohne Gebet, es geht gar nichts voran. Wir hatten an der Frühjahrskonferenz gehört, der Bruder hat das Beispiel gemacht, in der Zeit von den Richtern ist fast nichts gegangen im Gottesvorsatz. Es gab immer mal wieder Richter, dann war es ein bisschen besser, aber eigentlich, was Gottes Vorsatz anging, was Gottes Haus anging, eigentlich ging gar nichts voran. Und was hat Gott gemacht? Er hat nicht viel gemacht, er hat eigentlich nur zugeschaut. Er hat nicht dann sie gezwungen, okay, jetzt müsst ihr mir endlich mein Haus bauen. Er hat sie gar nicht gezwungen, er hat einfach gewartet, bis es endlich einen Menschen gibt, der anfängt, nach Gottes Willen zu fragen, bis David kam. Und das hat mir gezeigt, ja, wenn ich möchte, dass etwas passiert, es hängt so sehr mit diesem Räucherwerk zusammen. Es hängt mit dem Räucherwerk zusammen. Hier sind goldene Schalen voll Räucherwerk, welche die Gebete der Heiligen sind. Amen. Und das war in Bezug auf das erste Kommen des Herrn. In Kapitel 5 und in Kapitel 8 wird das Räucherwerk noch einmal erwähnt. Und hier geht es um das zweite Kommen des Herrn. Ja. Wann wird der Herr zurückkommen? Wann wird der Herr das Gericht auf die Erde bringen und sein Reich auf die Erde bringen? Und zwar dann, wenn die Räuchergefäße wieder voll sind. Das zeigt uns hier Offenbarung Kapitel 8. Ja. Das sind sehr gute Verse, lass uns sie zusammenlesen. 3-5.
Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar. Der hatte ein goldenes Räuchergefäß. Und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es zu den Gebeten aller Heiligen geben sollte, auf den goldenen Altar vor dem Thron. Und der Rauch des Räucherwerks stieg auf mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels vor Gott. Und der Engel nahm das Räuchergefäß und füllte es mit dem Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde. Und da geschahen Donner und Stimmen und Blitze und ein Erdbeben.
Amen. 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 Der Rauch des Räucherwerks stieg auf mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels vor Gott. Amen. Amen. Es war wirklich so ein Gebet für Gottes Plan. Amen. Für das zweite Kommen Christi. Ja, wenn wir die Weltsituation sehen, wenn wir die Nachrichten lesen, was hat es für eine Reaktion in uns? Fangen wir an zu beten? Und wenn wir beten, es soll ein Gebet sein, das vor Gott aufsteigt, das bis zu Gottes Thron gelangt, dass er anfängt zu handeln. Und dieses Gebet, danach beginnt das Gericht Gottes auf der Erde. Danach beginnen die vier Posaunen im Anschluss. Man sieht es hier unten. Ja. Die vier Posaunen beginnen. Ja. Das Gericht Gottes kommt. Das heißt, es braucht auch von unserer Seite dieses Gebet. Gott wartet darauf, dass es Menschen gibt, die dafür beten, die mit ihm zusammenarbeiten. Er wird es nicht alleine machen. Gott hat viel Zeit. Gott könnte warten, aber er möchte jetzt seinen Plan zu Ende bringen. Und er sucht Menschen, die mit ihm in diesem Gebet zusammenarbeiten. So, dafür ist so gut, die Zeit auszukaufen. So gut, heute Gemeinschaft darüber zu haben. Damit der Herr bald kommen kann. Lob den Herrn. Amen.
Amen. Ja, lass uns eine kurze Pause machen. Und dann machen wir in 10 Minuten weiter. Ja? Lob den Herrn.
Ich habe auch noch ein kleines Anliegen, weil wir alle zusammen sind und hier auch gleich noch essen, gibt es auch ein paar Dinge zu tun. Und wir haben das jetzt nicht eingeteilt, aber ich habe da hinten auf dem Tisch liegt eine Liste. Dort sind ein paar Aufgaben, beispielsweise Toiletten reinigen oder beim Spülen, Abtrocknen helfen. Und wer Freude hat, darf sich da hinten eintragen. Lob den Herrn. Bis gleich.